der Podcast.
Folge 178, Bedienungsloses ohne Grundeinkommen. Hallihallo
und herzlich willkommen zu Folge 178 von Lucke und Hengstmann, eurem Lieblingspodcast, wenn es um Politik mit Augenzwinkern geht und aus dem Zwinkern gar nicht mehr rauskommt in Berlin. Der Berliner Kabarettist Tilman Lucke grüßt dich, Tilman.
Grüß dich, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
Ja, die Woche ist wieder voll gewesen mit Kacke, muss man ja so sagen. Ne? Also ist nicht viel los, aber das, was los ist, ist uninteressant dafür. Kommen wir vielleicht zu meinem Lieblingsthema, das reißen wir ganz kurz an und dann springen wir drüber hinweg. Die Grüne Jugend hat neue Vorsitzende. Thema, was ist an den neuen Vorsitzenden scheiße?
Nee, das müssen die erstmal unter Beweis stellen. Also da will ich noch nichts
eine
zu sagen.
Eine Dame aus Mecklenburg-Vorpommern und ein Migrant aus Nordrhein-Westfalen.
Ja.
Nordrhein-Westfalen, ne?
Ich glaube schon, ja.
Und ja, ja.
Also man denkt immer, alles ist besser als die Vorgänger. Das war ja bei den letzten
auch
so.
Was waren an denen scheiße? Erzähl doch nochmal.
Genau, und die vorletzten sind ja, da ist ja letztes Jahr der Vorstand komplett aus den Grünen ausgetreten, weil die Grünen so böse seien und so. Und dann gab es so ein Video, so ein vorbereitetes Rücktrittsvideo, wie alle dann so irgendwie mit verschränkten Armen an irgendwelchen Wänden lehnen und in sozusagen im Tick-Trick- und Track-Stil irgendwie diese Erklärung da von sich geben. Also immer jeder irgendein Satz und alles ganz mit grimmigem Gesicht. Und dann kam Jakob Blasel, über den weiß man recht wenig, der fällt nicht auf, wird also wahrscheinlich mal ein ordentlicher Politiker. Und Jette
wow.
Niedzart, die ist also sehr.
Das war so eine ganz spezielle Freundin von dir, ne?
Ist aufgefallen, ja, genau. Also, man konnte die Uhr nachstellen. Also, wenn man jetzt Markus Söder für einen Menschen, der vielleicht öfter mal die Klappe halten soll, hält, dann müsste man eigentlich sagen, Niedzart, da brauchen wir wirklich Panzertape in Dauerschleife.
Wie geht's eigentlich Katharina Stoller?
Ja, die ist ja raus. Also die ist ja jetzt wahrscheinlich, macht große Karriere bei irgendwelchen, nee, Klimakleber gibt's ja auch nicht mehr. Weiß ich nicht.
Aber ja, okay.
Die leidet still. Also die leidet wahrscheinlich.
Das kann ich mir bei ihr nicht vorstellen.
Ja. Naja, und jetzt, und diese Jette Niedzart, wie gesagt, die hat alles Mögliche dann auch immer abbekommen aus ihrer Sicht. Und dann hieß es, kam letzte Woche im Spiegel ein schöner Artikel, wie dieser, ja, wie das auch intern lief. Da gab es Ende Mai eine Vorstandssitzung von diesem ungefähr 10-köpfigen Vorstand. Und die haben beschlossen, wir wollen mit ihr, der Vorsitzenden oder Sprecherin, wie man es nennt, nichts mehr zu tun haben. Und das sagt schon einiges, wenn der Vorstand sagt, wir arbeiten nur noch mit dem, zum Glück haben wir ja zwei, wir machen nur noch was mit dem Kollegen. Naja, und sie soll also auch dann natürlich intern Leute angebrüllt haben und auch diffamiert, wenn die Meinung nicht passte und so. Jetzt stand in diesem Artikel, sie kritisierte, dass die Vorwürfe an ein Medium durchgestochen wurden. Das sei ausschließlich eine Form der Diffamierung. Ja, also Diffamierung, da muss man ihr ja Sachkenntnis zugestehen, das ist ja auch klar.
Da fällt mir was sowas betrifft wegen Diffamierung. Das geht jetzt in eine ähnliche politische Richtung, nämlich die AfD. Maya Waldstein, wenn ihr das was sagt, SPD-Abgeordnete von Cottbus, hat jetzt im Bundestag, also jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, hat die darauf hingewiesen, dass die AfD, also sagen wir mal so, ein AfD-Abgeordneter aus Cottbus, auch in der Stadtverordnetenversammlung von Cottbus, hat irgendeiner Schülerin, einer 17-Jährigen oder so, per WhatsApp geschrieben, er wünscht ihr, dass sie mal gegen ihren Willen von einem Schwarzen richtig rangenommen wird.
Mhm.
So, und hat sich erstmal tierisch drüber aufgeregt, dass man das überhaupt einer Schülerin, also überhaupt sowas wünscht. Und dann hat die aber diesen Chatverlauf öffentlich gemacht und dann hat er sie angezeigt wegen Diffamierung.
Mhm.
Also das ist schon
also getroffen des
Narzissten täglichen Geschäft.
Ja, oder dieses, was man anderen, was man selber macht, das unterstellt man dann anderen. Das ist ja also diese diffamierenden, ja, und also da gab es dann ja auch diese Geschichte mit Stefan Gelbhardt, dem Abgeordneten aus Berlin,
ja, genau.
Dem also, wo ganz klar ist, da gab es eine Kampagne intern von mehreren, einem musste sogar auch dann aus der Partei austreten, weil es, da wurde sogar eine Zeugin, die er belästigt haben soll, erfunden, die es gar nicht gibt, die, wo klar ist, das hat aber diese Dame erfunden und die Wohnadresse, die bei der Polizei dann hinterlegt war, von der Anzeige, das war die, zufällig die Wohnadresse, wo eine auch etwas sehr woke Abgeordnete aus dem Bezirksparlament ebenfalls wohnt. Also, und da hat Jette Nietzart natürlich auch draufgehauen und gesagt, ja, ja, ganz schlimmer Typ und der muss weg. Und da ist sie jetzt sozusagen... ja, damals hat sie nicht gesagt, dass man erstmal angehört wird, erstmal alles geprüft werden muss in Ruhe. Und das nimmt sie jetzt für sich in Anspruch, dass es alles ganz ungerecht sei. Aber ja, also so funktioniert, also das ist halt, in, klar kann man sagen, in Parteien geht es immer schmutzig zu, aber auch diese, diese Haltung, wir sind doch die, ich bin doch die Gute und ich darf auf keinen Fall mit den Methoden behandelt werden, mit denen ich andere behandle. Das ist halt der Wahnsinn.
Ja, ich glaube auch nicht, dass Hitler davon ausgegangen ist, dass er der Böse ist.
Ja, genau. Und,
oh Gott, habe ich gerade immer die Vorsitzende der Grünen Jugend mit Adolf Hitler verglichen? Das tut mir jetzt leid, Herr Hitler.
Genau, der hätte nicht gesagt, all cops are bastards. Also, das, ja.
Er hätte gesagt, alle Polizisten sind Menschen ohne Väter.
Ja, also, sie... weiß nicht, was sie jetzt macht. Sie hat schrieb dann, sie hat ganz viele tolle Angebote, was sie jetzt macht. Ja, also von der wird man wahrscheinlich hoffentlich nie wieder was hören.
So, und die neuen, also ich meine, so eine Jugendorganisation von so einer Partei, die ist ja immer wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so ein absolut schräges, verzerrtes Bild der Partei. Also,
wie auf Ketamin, also die Originalpartei quasi mit Wahlprogrammen und da wird quasi nur das Radikalste quasi genommen und das wird nochmal überdreht. Ja.
Also außer bei den Jusos. Das ist quasi die gepflegte Langeweile nochmal potenziert.
Ja, aber auch da, die mutzen auch immer an ihrem Kanzler oder an ihrem Vorsitzenden.
Ich weiß gar nicht, gibt es die nach dem Rücktritt von Jessica Rosenthal überhaupt noch?
Ja, also man ist ja in den Parteien, grundsätzlich wird man ja da aufnahmeberechtigt, wenn man halt ein gewisses Alter nicht überschreitet, also 35 oder ja, 30, glaube ich, bei der Grünen Jugend sogar. Und da machen aber viele nicht mit. Also ich zum Beispiel, als ich in dem Alter war, hatte tunlichst vermieden, da irgendwelche...
Dich diesem radikalen Dreckshaufen anzuhängen.
Ja, so würde ich es genau auch so sagen.
Gut,
ja.
Dann nehme ich radikal zurück. Was ich ja lustig fand bei der Bundestagswahl 2021, damals in Persona Tilman Kuban und Jessica Rosenthal traten bei irgendeinem Duell auf NTV, glaube ich, gegeneinander an. Also die beiden Vorsitzenden der Jugendorganisation der Parteien. Und ich fand das sehr lustig, weil die Moderatorin sagte, ja, die beiden kennen sich und die duzen sich. Und dann haben die sich versucht, politisch miteinander zu fetzen. Dadurch, dass die sich aber duzten, kriegte das so eine persönliche Ebene. Das war total, also die war jetzt auch von den Positionen hierher nicht mega weit auseinander. Wir reden von 2021, wir hatten gerade die letzte große Koalition mit Merkel. Die lief ja quasi noch, die waren ja quasi noch in einer, also nicht die beiden, aber quasi waren CDU und SPD noch in einer Koalition. Und dadurch, dass die sich duzen, kriegst du das so ein, so wie so ein, naja, wie so ein Streit um Klassensprecher, weißt du? Also das war irgendwie so ganz komisch.
Ja, ja, aber das ist ja immer häufiger. Also, dass man sich hinter den Kulissen duzt, das gibt es ja schon länger, seit Jahren. Irgendwann rutschte mal, also vor 20 Jahren hat man sich mal gewundert, wenn irgend so in einer Talkshow jemandem das Du rausrutscht von der anderen Partei oder auch selbst von der eigenen. Oder also man passte da ein bisschen besser auf. Und dann ist es aber inzwischen normal. Und der berühmteste Duzer Berlins war ja Wolfgang Schmidt, der Kanzleramtsminister von Scholz. Der stand mal auch, da gab es mal einen Artikel über ihn mit der Überschrift Die Duzmaschine. Der wirklich alle ungefragt und großflächig duzte. Und aber.
Also auch so auf Staatsbesuch, ne? Mensch, Emanuel, alte Socke, alte komm Socke. Rein.
Hier hast du ein Fischbrötchen.
Hast du wieder neun Ministerpräsidenten?
Ja, genau, aber also sozusagen im politischen Berlin war jeder erstmal per Du mit Wolfgang Schmidt, ohne es zu wollen. Und deswegen, und ich glaube bei diesen Nachwuchspolitikern ist das inzwischen gang und gäbe, dass man sich parteiübergreifend duzt. Aber ich finde, es ist so ein bisschen dieses Amerikanische, was ja auch in die Nachrichten geschwappt ist. Also, dass mal irgendwie Jesse Welmer in den Tagesthemen die Korrespondentin duzt, das hätte es ja vor 10 Jahren auch nicht gegeben. Obwohl die ja
Stimmt.
sich höchstwahrscheinlich doch auch kennen, privat und sich mal getroffen haben.
Genau.
Aber das war, dass dieses Amerikanische immer da war ja dann immer noch so, dass man dann sich den Hörer, den Finger ans Ohr gehalten hat und dann irgendwie Joe und dann war sozusagen dann so eher ja. so dieses Rufen.
das trotzdem macht, auch darüber haben wir ja schon mal in den Sommerfolgen gesprochen, trotzdem kann ich es nicht ertragen, wenn Antje Pieper live aus Jerusalem berichtet. Ich ertrage es nicht. Ich kann es nicht.
Wegen Antje Pieper, weil die den Disney Club zu moderieren hat.
Das kann ich, das ist nicht, ich kann die ernsthaft nicht ertragen. Wenn sie da stehen mit ihrem betroffenen Gesicht. Kommen wir zum nächsten Thema. Oder willst du zum Thema Grüne Jugend noch
irgendwas? Nein, gut. Das ist.
Ja, und zwar gibt es eine neue Umfrage von INSA. Wir müssen noch ganz kurz nochmal die Umfrageinstitute durchgehen.
Das haben wir, glaube ich, auch schon 100 Mal gemacht.
Ja, ich muss es nur nochmal kurz einordnen. Also INSA ist auch eher rechts, ne?
Ja, aber wie gesagt, wie ich immer wieder gesagt habe, ein Umfrageinstitut darf das eigentlich nicht von sich selber denken, weil die Zahlen.
Zerstör mir meine Hoffnung
die
nicht.
Die Zahlen müssen ja stimmen. Ja. Oder die Zahlen müssen ja dem entsprechen, was mit der Methode, die man gemacht hat, und die wird ja meistens nicht offengelegt, also Gewichtung von bestimmten Menschengruppen, die man vielleicht weniger angetroffen hat oder mehr, und dann auch das einfließen lassen von zum Beispiel des Unterschieds von Umfrage und Wahlergebnis der letzten Wahl, weil manche Wählergruppen sich ja vielleicht weniger am Telefon äußern und so weiter. Und am Ende müssen die schon sagen, das ist jetzt der wahrscheinlichste Wahlausgang und nicht, ja, wir sind rechts, also kriegt die AfD gratis noch 2 Punkte obendrauf.
Es hängt ja auch viel von den Umfragemethoden ab. Allensbach zum Beispiel weiß man, macht keine Online-Umfragen.
Ja, aber online.
Die gehen halt nur in Seniorenheime.
Ja. Ja, so, aber auch da muss jedem oder ist jedem Umfrager klar, wir haben jetzt hier eine Stichprobe und die muss repräsentativ sein, sonst können wir die Umfrage nicht als solche veröffentlichen.
Ja, das ist schon klar, aber es gibt natürlich trotzdem immer Tendenzen, also Forsa zum INSA, du weißt mal, das YouGov zum Beispiel ist eher, also wenn du dich erinnerst an die vor der Bundestagswahl, YouGov war mit seinen Prognosen am präzisesten.
Mhm.
Ja, okay, auf jeden Fall gibt es eine neue Wahlumfrage für Sachsen-Anhalt, da sind wir jetzt bei AfD 40% und CDU 26%, also quasi hat sich genau 1% in Richtung AfD verschoben. Das ist aber gar nicht das Schlimmste, was ich sehe, weil, wie gesagt, das kann man ja immer noch, sondern tatsächlich BSW und SPD 6%. Das heißt, es müssen sich nur noch ein paar Leute, die eigentlich SPD und BSW wählen wollen, entscheiden, einfach nicht zur Wahl zu gehen. Und dann sind die aus dem Landtag raus, beide. Ja. Und dann tritt genau der Fall ein, vor dem ich am meisten Angst habe. Nämlich, dass die AfD dann auf einmal die parlamentarische Mehrheit hat.
Ja, und also ich wundere mich ja seit vielen Jahren, es gab 100 Wahlrechtsreformen. Und ich wundere mich, dass wirklich noch in keinem Landtag und im Bundestag nicht irgendeiner mal laut darüber nachgedacht hatte, die 5%-Hürde abzuschaffen, aus allen möglichen Gründen. Aber wenn du jetzt von dieser Gefahr sprichst, auch um zu sagen, eine Partei sollte nicht, und das ist in Polen ja passiert in den USA immer, dass eine Partei, die eigentlich weniger als die Hälfte hat, und zwar oft weit weniger, dass sie dann über 50% kommt im Landtag. Das ist eine unechte Abbildung, die man erst recht in einem repräsentativen, in Großbritannien ist es anders. Da hat ja die Labour-Partei vor einem Jahr ein Drittel der Stimmen und 2 Drittel der Sitze. Passt irgendwie. Aber da ist der Effekt, also Wahlen haben ja verschiedene bezweckte Sinne, und der Sinn eines Mehrheitswahlrechts ist auf jeden Fall die Mehrheitsbildung. Also dieser Zweck ist in Großbritannien ja fast immer erfüllt. Es gibt in den Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, 2 Wahlen, in denen es eine Koalition geben musste. 1974, und das war aber auch nur, da gab es sofort Neuwahlen, und dann 2010. Und alle anderen Wahlen gingen tatsächlich mit Mehrheit aus. Hier ist aber die Repräsentativität,
gibt's dieses Wort?
Die gibt's. Es gibt alle Wörter, die man so baut. Nein,
einfach, also, indem man sie sagt.
Ja. Ja, und also es ist mit dem Wahlrecht zum Bundestag ja, ist ja sichergestellt, dass die Parteien, die über 5% kommen oder die der SSW sind mit 0,1%, dass die auf jeden Fall ganz proportional repräsentiert sind. Das geht ja nicht, dass man, da ist nichts unausgeglichen, sondern es ist alles, ja. Und das, da sollte man mal wirklich auch drüber nachdenken. Und sowas fängt ja meistens in den Landtagen an, dass man davon ein bisschen abkommt. So wie Wahlrecht mit 16. Das haben ja jetzt auch, sagen wir mal, 5, 6 Landtage, es werden immer mehr. Das sind so kleine Reformen, also große Reformen, die aber klein anfangen irgendwo. Und Es ist noch nirgends. Naja, also da muss man eben hoffen, dass auch da die Umfragen vor einer Landtagswahl nicht das ihre dazu tun. Zum Beispiel, wenn jetzt die Partei, die SPD 6% hat, dann denkt sich der gemeine SPDler, ach gut, da kann ich ja zu Hause bleiben. Das ist so schönes Wetter, da gehe ich nicht hin. Und dann werden es aus 6 sehr schnell 4,9%.
Genau, und zack ist die SPD nicht mehr im Landtag und bums hat die AfD die parlamentarische Mehrheit. Das wäre sehr ärgerlich.
Ja.
Das wäre sogar, ich bin geneigt, von einer Katastrophe zu sprechen. Weil, wenn die AfD die absolute parlamentarische Mehrheit hätte, würde das bedeuten, sie können problemlos den Landtagspräsidenten stellen, sie können problemlos sämtliche Ausschüsse besetzen. Das Problem, was ich dann sehe, oder der Vorteil ist wahrscheinlich, dass die parlamentarische Mehrheit so knapp wäre, dass dieser, wie sagte Herr Gauland mal so ganz süffisant, obergärige Haufen keine ganze Legislatur durchhält. Also, da müssen ja nur 3 oder 4 aus der Fraktion austreten. Das ist ja normal. In der AfD treten ja immer welche. Also, ich glaube, ich kaum, dass es irgendeine parlamentarische AfD-Fraktion gibt, wo nicht mal irgendwer irgendwann ausgetreten ist. Und zack ist die Mehrheit dahin.
Genau, also das ist in jedem Bundesland schon mehrfach passiert, ja.
Genau. Und aber wir müssen da trotzdem erstmal durch. Ich wurde von meinem Bruder darauf hingewiesen, dass wir Ulrich Siegmund und nicht Ulrich Sieg Heilmund sagen sollen, weil das ist so wertend. Also
Ja,
das ist
nee, aber anders,
unsachlich.
nee, es ist eben nicht unsachlich, denn
Finde ich auch
genau
nicht.
das benutzt er bei seinen Wahlkampfveranstaltungen. Er sagt, Sieg, und dann ruft das Publikum Hund, und das finden die witzig, das ist Nazi-Humor. Also dieses Sieg ist durchaus, das Wortspiel wird von ihm selber verwendet.
Genau.
Ja,
Lustig.
sehr, sehr lustig. Also Nazi-Humor ist sowieso immer, also da kommt man aus dem Lachen nicht mehr raus. Das finden die alles ganz, ja.
Du meinst diesen großen deutschen Stand-up-Comedian Björn Höcke, der auf irgendeiner Veranstaltung mal sagte, unser Außenminister Heiko Maas. Und
Oh,
das habe
sehr,
ich
sehr
jetzt besser,
witzig.
das habe ich jetzt besser gemacht als Höcke selber.
Das
Das war
ist
so
Comedy.
peinlich. Was ist das? Ein Double-Take? Ja, nicht mal. Also egal. Boah, dann lass doch ganz kurz nochmal anreißen, dass die AfD jetzt ihren Parteitag in Erfurt macht und jetzt schon wieder gemunkelt wird, dass Höcke den großen Putsch plant.
Der plant den immer und nie gleichzeitig. Also das ist so ein bisschen der Wolfgang Schmidt der AfD, also wahrscheinlich auch eine große Duzmaschine, der latscht da immer durch die Reihen und der macht gar nicht das große Theater. Der hält vielleicht mal eine kurze Rede, aber der stellt sich für kein Bundesamt zur Verfügung, sondern der intrigiert da, ja, oder schickt da seine Leute vor.
Aber wäre das nicht das Beste, was der Demokratie passieren könnte, wenn Björn Höcke jetzt auf einmal AfD-Vorsitzender wäre?
Ja, und das weiß er ja. Also das gibt
Und deswegen macht das nicht.
ja, es gibt immer, in der Geschichte gibt es immer sozusagen die Leute, die wissen, ich persönlich, so wie Herbert Wehner, der wusste, ja, Willy Brandt tritt jetzt zurück, ja, ich kann es nicht machen, mich will keiner, also ich bin so unbeliebt oder ich bin aus bestimmten Gründen als ehemaliger KPD-Mann und so weiter, und der wusste immer sofort, ja, da kann der Helmut Schmidt kann ja unter mir Kanzler werden,
Was er ja auch war.
ja, und diese Art von Wolfgang Schmidts, die gibt es halt immer wieder, ja. Das
Naja,
wird
ich bin
jetzt aber
gespannt.
nicht unsere Folgenüberschrift. Björn Höcke, der Wolfgang Schmidt der AfD. Erstens
Warum
mal,
nicht?
da gehen die Klickzahlen wirklich absolut in den Keller, weil Wolfgang Schmidt ist auch so ein typischer 0815-Name. Ja? Wer ist Wolfgang
Also
Schmidt?
ich kenne Wolfgang M. Schmidt, der ist Filmkritiker, der ist ganz praktikabel, aber
Okay,
egal.
tut's der auch?
Nein. Ganz im
Gut.
Gegenteil. Der trägt immer Anzug und Krawatte und kommt sehr distinguiert. Der hat auch einen Podcast, der heißt Die 29er. Und das bezieht sich quasi auch auf die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. Und so ist der auch drauf. Egal.
Ja, ich
Ja.
habe noch also letzten Sonntag war ja Wahltag oder beziehungsweise Abstimmungstag, und zwar ich habe jetzt zwei Themen, die ich damit verknüpfen will. Und zwar
Ja, verknüpfe.
In Hamburg gab es Volksabstimmungen, also auf Volksinitiative, und zwar.
Moment, was war es? Also das muss man ja sagen. Es war es ein Votum, an das sich der Senat nicht zu halten hat, oder war es eine Meinung, oder war es was wirklich Bindendes?
Ja, beides gleichzeitig, denn
Ah
es
ja.
ist das Gleiche, was vor 2,5 Jahren in Berlin passierte, nämlich ein Klimavolksentscheid. Ja, Hamburg soll klimaneutral werden, und zwar 5 Jahre vorher, also 2040, als der Rest. Und das ist durchgegangen auch mit 53% und auch das nötige Quorum überschritten, was da bei Volksentscheiden eigentlich fast immer schwieriger ist als die Mehrheit für so was, ach, tolles Thema und so weiter. Und jetzt wissen wir natürlich, wir erinnern uns ja alle an den großen Aufschrei 2021, nachdem das Bundesverfassungsgericht sein Klimaurteil gemacht hat. Jetzt müssen wir alle unser Leben ändern. Ja, also alles, was zum Klima beschlossen wird, ist ja immer so, ja, also wir beschließen die Klimaneutralität und dann messen wir mal im Jahr 2040 unseren CO2-Ausstoß und dann denken wir, ach, da haben wir uns ja gar nicht an unsere Volksabstimmung gehalten. Also das ist ganz irgendwie ein netter Ausdruck von, das wollen wir eigentlich, aber es interessiert am Ende doch keinen. Weil auch das Verfassungsgericht sagt, es ist nur nicht erlaubt, nichts zu machen. Aber welche Gesetze die Bundesregierung macht zum Klima. Und wir hatten ja damals die Große Koalition. Wir erinnern uns, am selben Tag, wo die Fridays ihre größte Demo hatten, haben die im Futurium ihr doch recht dürftiges Klimakonzept vorgestellt. Erster oder einziger großer Punkt, der in der Presse dann blieb, war die Erhöhung der Pendlerpauschale, die ja mit dem Klima sehr, sehr viel zu tun hat. Dann gab es Shitstorm und dann hat Frau Merkel ein paar Wochen später gesagt, okay, wir ändern was. Ja, was wurde geändert? Klima, die Pendlerpauschale wurde noch weiter erhöht. Also, und das ist, wenn das als, wenn da oben drüber Klima als Überschrift steht, dann ist das zulässig als Befolgung dieses Urteils. Insofern braucht die Politik sich da nicht groß zu ändern. Das andere war irgendwie Ärger, die andere Volksabstimmung, nämlich da ging es um einen Probeversuch des bedingungslosen Grundeinkommens. Darüber haben wir jetzt auch schon manchmal geredet an dieser Stelle.
Und bist du ja ein totaler Verfechter von, ne?
Total, weißt du, wie Heidi Reicheneck sage ich, also eigentlich ist es doch sinnlos, dass irgendeiner in diesem Land noch arbeitet. Das Land funktioniert ja blendend und genau. soll ruhig keiner mehr
arbeiten. Wir haben ja eh keine Arbeitskräfte.
Genau, und von keine können wir ja wirklich noch weiter runtergehen und jeder, ja, also das ist wirklich Wahnsinn, was da die Antragsteller von dieser Volksinitiative vorgeschlagen haben. Also die sollte darum gehen, dass 2000 Leute halt für 3 Jahre dieses bedingungslose Grundeinkommen kriegen. So. Aber, und dann wurde gesagt, man soll aus jeder Einkommensschicht auch entsprechend ihrer Anzahl in der Bevölkerung soll man eben Leute auslosen, die dann eben diese Schicht zu dieser Schicht gehören und das kriegen. Jetzt ist aber so, die haben dann also gesagt, mathematisch soll das, was sie kriegen, oder mit einem Freibetrag oder so, soll aufgerechnet werden gegen das, was sie kriegen würden. Mhm. Und genau das ist ja schon mal der erste Denkfehler, denn das ist kein Grundeinkommen. Wenn das heißt, nee, du bist ja reich, du kriegst es nicht. Ja, oder dir ziehen wir das und das ab. Also sozusagen die Bürokratie ist schon mitgedacht. Ja? Also das heißt, mit den armen Leuten in den Ämtern haben sie kein Mitleid, denn die müssen ja noch mehr Leute einstellen, um das dann so kompliziert auszurechnen. Und der Witz an der Sache ist dann noch dazu, dass für diese oberen Einkommensklassen dann dieser Betrag, der liegt ungefähr bei 1.100 Euro, den sie sich vorstellen, nämlich 1,05% des Existenzminimums, das ja in einer Stadt wie Hamburg höher ist als woanders, aber okay, und ungefähr ein Drittel dieser 2000 Leute würden da keinen einzigen Cent kriegen. Das heißt, man macht einen Modellversuch und sagt, pass mal auf, du kriegst jetzt einen Brief, da wird dir erstmal, sie haben gewonnen. So ein bisschen wie so eine E-Mail, wo drin steht, sie haben gewonnen und am Schluss hat man nichts gewonnen.
Genau, sondern muss was bezahlen.
Das und dann vielleicht auch noch, ja, das wäre noch gerechter aus Heidi Reicheneck Sicht. Naja, und das heißt, man macht diesen Modellversuch mit einem Drittel der Teilnehmer, für die sich absolut nichts ändert. Ja, dann fragt man hinterher, wie geht's dir? Geht's dir jetzt besser? Also, das ist schon mal absolut bekloppt und bekloppter als alle Versuche, die ich jemals, weil in Finnland haben sie den Versuch wenigstens gemacht mit Arbeitslosen. Das wiederum ist zwar Grundeinkommen, das ist aber nicht bedingungslos.
Und genau. Das ist es hier. Wobei, ja, auch ich finde es ja auch gut, dass man die Versuche jeglicher Art mit Arbeitslosen macht, weil dann sind die Wesen irgendwie sinnvoll.
Ja, also
so auch in der kosmetischen Industrie oder so könnte man das ja machen.
Ja, also
er sucht krampfhaft Gegenargumente und findet keine.
Also jedenfalls, diese Idioten machen einen Versuch oder predigen irgendwas und halten und ändern dann einfach die Definition bedingungslos und Grund hat ja irgendwie zwei Bedingungen, oder sind ja zwei Definitionsmerkmale dieser Sache und beide werden halt
ad absurdum geführt.
Ad absurdum. Und noch schlimmer ist dann eben, also bla bla bla, man soll dieses Geld kriegen und dann zudem sollen Zusatzbedarfe berücksichtigt werden, ja, wie Kindergeld oder wie alles. Also das heißt, es ist nicht mal zur Vereinfachung gedacht, der normal, also ich kann mich erinnern, als das Grundeinkommen noch nicht so prominent war, vor 15 Jahren oder so, dann war immer ein wichtiges Argument, der einfache Bürger, der kriegt einen bestimmten Betrag vom Staat und er kriegt sonst nichts, ja, er muss sich dann selber versichern, Krankenversicherung, er kriegt eben diese, was weiß ich, also Hartz IV kriegt er nicht, Wohngeld kriegt er nicht, Kindergeld, sondern das ist alles das. Ja, und dadurch gewinnt der Staat und gewinnt eben an also spart an Kosten. Und da kann man wirklich sagen, diese Verwaltungskosten sind ja doch enorm hoch. Und dann kann man auf dem Niveau kommen, also das ist der einzige Aspekt an der ganzen Grundeinkommenssache, der wirklich schlüssig ist. Das ist Einsparen von Verwaltungstätigkeit. Und genau das wollen die ja jetzt nicht. Und dann heißt es auch eben zum Thema arbeiten oder nicht, steht, so ist es denkbar, dass eine Person zu Beginn des Modellversuchs von der Teilnahme erst einmal nicht finanziell profitiert, dann aber im Verlauf des Modellversuchs durch eine persönliche Veränderung in eine Bedarfslage eintritt, bei der sie einen monatlichen Auszahlungsbetrag erhält. Was heißt das übersetzt? Jemand liegt also erstmal über dem Betrag, der relevant ist, kriegt also nichts und denkt sich, Mensch, ich bin ja eigentlich ein Idiot. Was mache ich jetzt?
Jo.
Ich höre auf zu arbeiten, dann kriege ich hier diese 1.100 und dann ist am Ende dieser Typ, am Ende dieses Modellversuchs ist arbeitslos. Also das ist ja, das, weißt du, die sollten eigentlich auch schon mal mitgekriegt haben, woran jetzt die Debatte ums Bürgergeld sich so aufheizt. Nämlich genau an dem Gedanken, man will die Leute nicht irgendwie schlecht behandeln, sondern man will schon, also Hartz IV und auch das Bürgergeld waren ja immer gedacht zur Anhebung oder zur Aktivierung zur Arbeit. Aber, und das ist sicher außerhalb von Heidi Reichenegg und zu Konsorten ist es ja auch anerkannt, dass es die Überlegung für jeden Einzelnen gibt, lohnt sich Arbeit für mich? Und wenn die Antwort nein ist, dann ist das System des Gebens dieser Leistungen irgendwie falsch. Naja, also ich finde es so dreist, dass das genauso, also natürlich verklausuliert, solche, und das sind die allerersten, die sagen würden, Klassismus und man muss, also man schließt Leute aus. Und dieser Satz, der liest sich irgendwie ganz langweilig, aber der ist eine Bombe, weil er sagt, okay, wir wollen, dass durch den Versuch Leute in die Arbeitslosigkeit kommen und sich da breit, quasi bequem machen, weil ihre Überlegung heißt, ich bin doch kein Idiot. So, und das ist wirklich, das ist der Gipfel. Also ich weiß nicht, über was ich mich in dieser Folge am meisten aufrege, aber
na, warte mal,
bis ich komme jetzt oder das hier, also da muss man wirklich sagen, das geht gar nicht.
Okay.
Aber ist ja auch gescheitert, also bekam nur ungefähr ein Drittel der Stimmen.
Apropos gescheitert, oder willst du dazu noch was sagen?
Nein.
Gut. Apropos gescheitert, Donald Trump hat ihn tatsächlich nicht bekommen. Ich hätte es, wie gesagt, lustig gefunden, aber ihr habt ja schon daran gemerkt, dass wir keine Sonderfolge letzten Freitag nochmal gemacht haben. Es hat ihn eine venezolanische Oppositionelle bekommen, dessen Name ich war zu voll, mir den Namen zu merken. Wie heißt sie denn?
Maria Machado.
Genau. Und die hat bei Erhalt des Friedensnobelpreises, hat sie ihn Donald Trump gewidmet. Also ich weiß nicht, welche Drogen da in Venezuela gerade gereicht werden, aber Punkt, einen Friedensnobelpreis zu widmen, finde ich schon schwierig. Und dann auch noch Donald Trump. Aber er hat halt den Gaza-Krieg beendet, das darf man nicht vergessen.
Ja, also es ist halt, stell mir vor, ja, das ist einfach Wahnsinn, wenn jemand so laut und so oft sagt, ich will den Preis haben und jemand anders kriegt den. Und dann, ja, okay, dann kriegst du den eigentlich gedanklich. Man muss dazu sagen, Venezuela ist ja in den letzten knapp 30 Jahren einfach runtergekommen von einer, ja, die ersten Wahlen, die Chavez damals gewonnen hat, die waren ja noch echt und irgendwann hat sich Chavez und sein Nachfolger haben sich dann entschlossen, also die letzte Wahl im letzten Jahr, die war ja noch so, da hatten sie die Ergebnisse veröffentlicht in Prozentzahlen oder in absoluten Zahlen. Und wenn man die auf die Gesamtwählerzahl gerechnet hatte, dann ging es genau auf die Kommazahl auf. Also,
genau.
Was weiß das ich, er kriegte dann 53,4, genau 4,000%. Das heißt, die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, sich eine Wählerzahl auszudenken. Sie haben sich nur eine Prozentzahl ausgedacht.
Genau.
Und da, und das ist halt eine linkspopulistische oder linksautoritäre Diktatur, und die Gegner, und das war auch schon immer so, sind eher die Bürgerlichen in den USA. Ja, in Venezuela meine ich.
Ich bin ja persönlich der Meinung, dass links und autoritär sich grundsätzlich erstmal ausschließt. Also ich finde, Enteignungspolitik und so weiter, Zwang hat nichts mit links zu tun. Aber das ist wahrscheinlich auch eine Definition, wo wir 30 Sommerfolgen drüber machen könnten.
Ja, aber es ist die Gegner sind halt eher konservativ. Es gab auch 2002 mal einen Putschversuch, wo Chavez für 2 Tage quasi entmachtet wurde. Aus heutiger Sicht kann man sagen, eigentlich wäre es gut gewesen, es wäre so geblieben, aber die haben dann, er hat dann recht schnell wieder die Oberhand bekommen. Und das sind, ja, das, also es ist wie in Kuba, dass die Oppositionellen sehr stark den Republikanern in den USA nahestehen. Ja, ist leider so. Und die Republikaner zurzeit sind halt, mich hat das ein bisschen erinnert, ich habe mich an eine schöne Geschichte erinnert. Du kennst ja unseren Kollegen Michael Bittner, Lesebühnenautor aus Berlin. Ja. Und der hat immer einen bei dem Festival.
Da war da irgendwas mit Penn. Wie war denn das?
Nee, das war von. Ich weiß, was du meinst. Nee, das ist Udo Tiffert und
ein anderer Lebensmittel,
der den besten Wortspielwitz aller Zeiten erfunden hat. Und zwar: In Amerika wurde jemandem ein Bleistift gestohlen. Jetzt haben sie einen Pennsylvania.
Stimmt, genau, Pennsylvania. Pennsylvania, genau, das kannst du ja auch nur im Dialekt machen, ja, egal.
Und so, nein, egal, Michael Bittner machte immer bei dem Cottbuser Festival eine Jahresvorschau, eine satirische Jahresvorschau. Und die veröffentlicht er auch. Und ich lese mal tatsächlich für 2025, also nur das Fach stimmt nicht ganz. Es geht um den Nobelpreis für Literatur. Ja. Und zum Verständnis, es gab ja letztes Jahr den Deutschen Buchpreis, den es auch diese Woche wieder gab, bei der Buchmesse in Frankfurt. Und da hat Clemens Mayer nicht gewonnen. Ja. Und stürmte ganz wutentbrannt aus.
Ach ja, der Kollege, der sagte, ich brauche die Kohle.
Ich brauche die Kohle, weil ich noch irgendwie eine Ehe abzuzahlen habe und eine Steuernachzahlung, wo man sich fragt, wenn du eine Steuernachzahlung hast, die so hoch ist, da musst du ja vorher irgendwelches Geld auch versteuert haben. Naja, also ist egal. Und es passt genau, weil dieses Ich will den Preis und also Oktober. Der Nobelpreis für Literatur geht überraschend an den Leipziger Schriftsteller Clemens Mayer. In der Begründung der Jury heißt es, Mayer habe mit nüchtern magischer Sprachkunst den Zerfall von Gewissheiten und Schicksalen nach dem Ende des real existierenden Sozialismus geschildert und außerdem seit Monaten den Jurymitgliedern immer wieder vor ihren Wohnungen aufgelauert und sie mit abgebrochenen Schnapsflaschen bedroht. Die Auszeichnung sei damit unausweichlich geworden. In seiner ersten Stellungnahme äußert Mayer in der Bierbar Gleis 8 im Leipziger Hauptbahnhof, der Dreckspreis sei schon lange überfällig und er habe das Geld im Grunde auch schon ausgegeben für 2 neue Rennpferde, eine kommende Scheidung und eine Taxifahrt nach Stockholm.
Abgebrochene Schnapsflaschen, das finde ich schön.
Aber das Gleiche ist ja Donald Trump, und genau, deswegen kriegt er den Preis gewidmet, sehr schön.
So, jetzt möchte ich vielleicht nur noch eine kurze These in den Raum schmeißen, und zwar, ich persönlich glaube, dass dieser ganze Gaza-Krieg gar nicht so ausgeartet wäre, wenn Donald Trump nicht Präsident wäre, weil Netanyahu ja offensichtlich machen konnte, was er wollte, weil niemand ist so sehr auf die Seiten Israels wie Donald Trump.
Naja, aber bis letztes Jahr hat Netanyahu ja auch gemacht, was er wollte. Also war ja schon
aber ich glaube, unter einem Obama oder selbst unter einem Joe Biden, ja, hätte er, glaube ich, nicht so weit gehen können.
Also ich glaube, der hat es halt drauf ankommen lassen. Und irgendwann hieß es ja auch, oder Donald Trump hat ja auch irgendwann die Geduld verloren, auch gegenüber zum Beispiel Iran, als Donald Trump sagte, ich nenne diesen Krieg jetzt 12-Tage-Krieg, das bedeutet aber, dass der heute zu enden hat. Und da gab es ja am folgenden Tag noch ein paar Scharmützel und dann war er richtig wütend. Und aber wahrscheinlich eben nur deswegen, weil seine tolle Benennung dann in Gefahr war. Also genau. Das sind ja alles Motive, die jetzt auch nicht aus reiner Menschenfreundlichkeit entstehen, sondern der
Trump... Nichts bei Donald Trump ist menschenfreundlich.
Genau, also der will einfach irgendwas haben und naja. Also das... weißt du, in einem Jahr werden wir wieder dieselbe Diskussion haben.
Natürlich.
Oh, wird er den Preis kriegen? Und wenn nein, was nicht? Was dann?
Du, wenn er bis dahin den Ukraine-Krieg beendet hat, könntest du dem ja gerne 15 Preise geben.
Ja, was heißt denn beenden? Jetzt muss man erstmal abwarten, dieser Gaza-Krieg. Also das Allerwichtigste ist geschafft und das ist wirklich eine tolle Sache, nämlich die Geiseln sind endlich zu Hause. Und,
die paar, die noch leben.
Ja, also
das ist ja die Katastrophe an der Sache.
Ja, das sowieso. Und die am 7. Oktober ermordet wurden, die leben natürlich alle nicht mehr. Es sind also weit über 1000 Menschen.
Und das ist einer der grundphilosophischen Sätze, warum viele Leute diesen Podcast hören. Die Menschen, die ermordet wurden, leben nicht mehr. Danke, Tilman. Ich danke dir dafür.
Nee, es ist gar nicht so selbstverständlich, denn da fällt mir wieder, Mensch, wir assoziieren hier heute wild drauf los.
Ich und mein blödes Maul.
In den Nullerjahren gab es, also als Polen in die EU kam und dann plötzlich die Kaczynski-Zwillinge an die Macht kamen, da gab es eine Menge Zoff über die neue Stimmverteilung im Europäischen Rat oder im Rat der Europäischen Union. Und zwar forderte Kaczynski, nach Einwohnerzahl geht es natürlich, aber er sagte, ja, Polen müsste ja auch die Leute einberechnen, die von den Deutschen im Zweiten Weltkrieg umgebracht worden sind, inklusive Nachkommen,
dann käme Polen mehr noch 60 Millionen mehr Stimmen oder was? Kriegen.
Ja, so, und das hat er ernst gemeint, also das ist tatsächlich, insofern, dieser Satz ist gar nicht immer so selbstverständlich, dass Tote auch tot sind.
Okay, so. Entschuldige bitte, ich hätte nichts sagen sollen.
Ja.
Dass du eine Argumentation dann so weit in die Ecke gedrängt wirst, dass du anfängst, Kaczynski zu zitieren. Das tut mir leid.
Ja, und deswegen, das ist das Wichtigste, dass die zu Hause sind und dass grundsätzlich auch die israelische Armee jetzt auf dem Rückzug ist. Das ist auch wichtig. Was aber natürlich noch besonders zu verhandeln ist, dass die Hamas ihre Waffen abgibt. Und jetzt sucht wahrscheinlich jeder Hamas-Mensch irgendwo im Schrank noch eine alte Pistole, die nicht mehr funktioniert und gibt die dann netterweise an so einem Sammelpunkt ab und behält aber den Granatwerfer und so weiter, die Kassam-Raketen. Also das ist natürlich, es ist klar, dass die, da sind sich auch die Experten einig, dass die keine Gefahr mehr für Israel im großen Stil darstellen. Aber ja, es kann ja auch mal wieder eine Zeit kommen, wo es mehr Selbstmordanschläge gibt. Für einen Selbstmordanschlag braucht man nicht besonders viel. Das gab es ja in den Nullerjahren sehr viel, fast täglich.
Man braucht das eigene Leben und das hält ja viele davon ab, das zu machen.
Aber nicht fanatische Islamisten. Das ist immer richtig. Schon so gewesen. Das Sterben, das ist ja das Absurde, das kann man sich hierzulande nicht vorstellen. Das Sterben ist für die Belohnung, weil diese berühmten 72 Jungfrauen, die im Koran aber nur als Trauben stehen, also ein bisschen auch wie dieses, sie haben gewonnen und dann, weißt du, dann kommst du ganz zerstückelt im Himmel an und dann kommt Mohammed und sagt, hier hast du mal eine, das sind hier 72 Trauben, guten Appetit. Und
dann kann er ja nicht mehr essen, weil der Magen ja auch später kommt.
Ja, so, es ist ein bisschen, ja, sie haben gewonnen und dann hat man nichts gewonnen. Also deswegen, das wird noch, und ob Donald Trump das alles schon eingefädelt hat, da habe ich große Zweifel. Und immer zu sagen, jetzt ist Frieden und ich habe das alles gemacht. Ein Frieden muss auch immer auch sich, wie man so schön sagt, implementieren. Und am sinnvollsten wäre natürlich, wenn jetzt die UNO einspringt mit Blauhelmsoldaten, also Sicherheitsratsmandat und dann aus aller Welt zusammengewürfelte Soldaten in der Regel, oder würde man dann eben in dem Fall Soldaten aus muslimischen Ländern nehmen, die sowieso die größten Truppensteller sind, weil es auch pro Kopf auch Geld gibt für die dortige Regierung, also Pakistan zum Beispiel und Indonesien stellen überproportional viele UN-Soldaten in anderen Weltgegenden. Und das wäre natürlich jetzt sinnvoll. Das machen aber die USA und Israel nicht mit. Weil man der UNO nicht vertraut, aus bestimmten Gründen, weil die UNO sich in den letzten 2 Jahren auch wirklich nicht besonders gut verhalten hat.
Verstehe ich auch. Die sind ja selber Mitglied der UNO. Da würde ich mir auch nicht vertrauen.
Stimmt. Du vertraust ja auch der SPD nicht.
Das ist richtig. Aber du vertraust den Grünen nicht. Also insofern können wir das nachvollziehen. Ja, wir werden gucken. Aber jetzt mal ganz ehrlich, es ist mir scheißegal. Das interessiert mich nicht. Hauptsache, da sterben keine Menschen mehr. Steht für mich. Und wenn es dafür einen Friedensnobelpreis braucht, damit Donald Trump auch in der Ukraine, ich meine, Putin.
Na gut,
ich
das ist ja nochmal was anderes, weil in der Ukraine hat man eben diese Atommacht Russland als immer drohende Macht im Rücken. Und das lässt sich noch schwerer lösen, aktuell noch schwerer lösen als der Gaza-Krieg, weil da war ja im Grunde ja, da gab es halt die Möglichkeit, ein bisschen Druck auf Netanyahu auszuüben, und dann hat es irgendwie geklappt. Naja, also das trotzdem grundsätzlich eine gute Woche für diese Weltgegend. Und
Ja, das auf
jetzt,
jeden Fall.
genau, jetzt wollte ich noch sagen, es gab ja auch eine weitere Wahl, und zwar in Potsdam, die Oberbürgermeisterin.
Oberbürgermeisterinnenwahl.
So, aber es ist dann die einzige Kandidatin gewesen, die da antrat, neben den ganzen Männern. Und zwar
Damit muss
Noscha
gegendert
Aubel.
werden. Damit muss gegendert werden.
Genau,
Punkt. Egal.
Noscha Aubel hat gewonnen.
Wer?
Und Noscha Aubel. Und
Wer
das
ist denn
ist
Noscha Aubel?
Noscha Aubel, muss man auch so aussprechen, glaube ich. Und
Wie wird
die,
das geschrieben?
es ist so ein indischer Name, also
Ah ja.
ja. Und die hat also haushoch gewonnen mit über 70%.
Wow,
Und
SPD?
nee, parteilos. Wir erinnern
Ah,
uns, im
okay.
Mai gab es ein Absetzungsreferendum für den damaligen Bürgermeister Mike Schubert, weil er
Ja,
so
wie
böse war und Freikarten annahm für Sportereignisse. Das ist natürlich das Schlimmste,
heißt
was ein
ja nicht
Politiker machen kann.
Mike Schubert?
Mike Schubert, ja, Mike natürlich, klar, ist ein
Ja.
Ostname. Ja, so, und am Ende tritt noch Walter Momper an, dann haben wir es.
Ist der eigentlich Berliner gewesen?
Walter Momper ist einer der wenigen Berliner regierenden Bürgermeister, der tatsächlich geborener Berliner war.
Also eigentlich auch Walter Momper.
Ja,
Mit A hinten, Momper.
Momper. Genau. Das ist ja
Egal,
eh immer,
entschuldige bitte.
auch da muss man jetzt wieder, fällt mir jetzt wieder was ein, denn der Berliner spricht ja alle unbetonten Buchstabenfolgen ER. Wenn es unbetont ist, spricht er ja immer A aus.
Genau.
Außer in einem bestimmten Wort. Und zwar in welchem? Ja, Berlin. Wenn man nämlich
Berlin.
wenn man erkennt, dass er kein Berliner ist, der sagt Berlin. Immer
Ja,
irgendwelche
stimmt.
Touristen. So, wenn sie am Taxistand beschimpft
Ja.
werden oder so, ja, das ist Berlin. Dann könnte ich einfach
Nee.
in die Fresse hauen.
Das ist Berlin.
Genau, es ist immer Berlin, und es gab noch nie irgendein Berlin. Es ist tatsächlich das einzige Wort, wo diese Sprachregel nicht zutrifft, aber keine Regel ohne Ausnahme. Ja, und
Genau.
Noscha Aubel
Wusstest
ist also
du?
jetzt angetreten in der Stichwahl gegen einen SPDler. Der war in Potsdam relativ unbekannt, weil er Staatssekretär beim Berliner Senat ist und auch nicht aus Potsdam stammt und so weiter. Und die haben den da hingeschickt, weil in der brandenburgischen SPD gibt es ja einige Leute, die auch weiter nach oben kommen wollen, und einer der letzten Potsdamer Bürgermeister wurde ja auch Ministerpräsident, nämlich Platzek. Also es ist nicht nix, was man da kriegt als Bürgermeister.
Na, ich glaube schon,
Aber
das ist so wie wenn du was in so Landeshauptstädten, gerade diese Potsdam ist ja eine reine Verwaltungsstadt, so ähnlich wie Wiesbaden oder wie Düsseldorf. Aber da bist du halt näher an der Macht, so blöd wie das klingt.
ja, und man kann auch wirklich, man ist meistens beliebt und so. Also es hat schon Vorteile, aber von denen wollte es, also von diesen führenden Köpfen bei der Brandenburger SPD, wollte das keiner machen. Weil eben die da auch, also die Intrigenquote ist auch da sehr hoch. Also da könnte jeder Nizard vielleicht eine Stelle kriegen in der Stadtverwaltung. Naja, und es war so, Noscha Aubel stammt ja selbst gebürtig aus Hannover, aber sie hat in der Potsdamer Stadtverwaltung gearbeitet und
Genau.
hat sich dann mit dem, als sie war Dezernentin, also ziemlich weit oben, und hat sich dann mit diesem Mike Schubert verkracht und ist
Was
weggegangen nach
war
Flensburg. Und dann, also sozusagen, es wurde ja dann vom Wähler persönlich zertifiziert, dass er sozusagen eine schlechte Figur war. Und dann heißt es, ja, jetzt kommt sie aus Flensburg wieder zurück und rettet die Stadt und ist parteilos, beziehungsweise sie nannte sich überparteilich. Und das ist natürlich, das wurde dann in den letzten Tagen in der Presse auch diskutiert, ob das wirklich so eine tolle Formulierung ist, weil das ist ja nicht das Gleiche, parteilos und überparteilich. Wir erinnern uns an Joachim Gauck, der auch als Bundespräsident keiner Partei angehörte, und dann plötzlich der rechteste Präsident seit Jahrzehnten
Wollte
war.
ich gerade wollt sagen, also
Ja.
so konservativ wie Gauck, das ging ja
Aber
gar nicht.
der gemeine Pöbel hat gedacht, ach cool, Parteien finde ich eh scheiße, also wähle ich jemanden, der nicht nur parteilos ist, sondern Parteien auch noch basht. Und noch schlimmer, die wurde, also wenn sie jetzt einfach nur so, bei jeder Wahl tritt ja irgendein parteiloser Irrer an, der dann sich verschuldet und nicht gewinnt und so weiter. Aber sie hatte die Unterstützung von mehreren Parteien, unter anderem von den Grünen, die höchstwahrscheinlich in so einer Stadt wie Potsdam ja auch so stark wären, um, wenn sie eine gute Kandidatin hätten, auch selber. Aber dann sagt die Partei, ja, wir sind alles Idioten, von uns soll es keiner machen. Das ist ja im Grunde die Aussage. Wenn eine Partei eine Parteilose unterstützt, heißt es, ja, wir können eigentlich unseren Laden dicht machen. Dann Volt war dabei und ganz absurd, das BFW. Was ist das? Also, das ist im Grunde der BSW-Ableger in Potsdam, die noch schlechter buchstabieren können. Der offizielle Ausschreibung vom BFW ist Bündnis für Vernunft und Gerechtigkeit, Gedankenstrich Wählerinitiative. Also, es ist ja ein Bündnis für, aber wofür, das kommt dann in den Buchstaben nicht vor, sondern Bündnis für Wählerinitiative. So heißt diese Partei. Und die ist nicht Teil des BSW, aber sie ist sozusagen da angedockt kommunal. Und die oder denkt, ja, okay, Grüne und Volt oder irgendwie, das ist schon alles ganz, ganz auch immer betont, dass sie eine Frau ist und dass sie eben ja, eine halbindische Mutter hat und so weiter. Ganz toll. Aber dann kommt das BFW um die Ecke und empfiehlt sie auch mit, wo man denkt, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Dann nehme ich schon, weißt du, der andere war ein solider SPDler, CDU ist im ersten Wahlgang auch angetreten, dann nehme ich doch die langweiligen Kandidaten. Aber denke ich, also da muss doch was schieflaufen. Und das ist, also ich wette drauf, dass da in spätestens einem halben Jahr entweder ein großer Skandal ist oder dass sie eben eine dieser Wählergruppen enttäuscht, denen sie ja alles versprochen hat. Ja? Die Wahlplakate waren absolut leer. Da stand nichts drauf. Da stand nur drin, ich bin überparteilich. Oder noch schlimmer, im Kaiser-Wilhelm-Stil, meine Partei heißt Potsdam. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Am 4. August 1914 hieß es, ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Ja, ersetzte Deutsche durch Potsdamer. Also das ist schon eine absolute Dreistigkeit. Und aber
Ja,
Dreistigkeit
wieso? Du
siegt.
hast sie doch unterstützt.
Ja, Dreistigkeit siegt und und auch dieses in der Politik behaupten, ich bin nicht so schlimm wie die Politiker, ich bin keine Politikerin und also wird man gewählt. Also
Und das sind
auch
ja, das
da
sind
wieder,
ja.
also heute, mein Blutdruck ist heute wirklich auf dem ja, Rekordstand.
Und das sind ja die Schlimmsten. Und das wird ja zum Beispiel auch, wenn wir hier in Sachsen-Anhalt nächstes Jahr die AfD-Alleinregierung bekommen sollten, wird ja blitzschnell klar werden, dass die in allen Belangen, in allen schlechter sind als die bisherigen Politiker. Das ist ja das, was mir. Nein, es tut mir nicht leid. Wer so doof ist, diese Partei zu wählen, der muss dann. Aber das Problem ist, ich muss ja dann auch durch.
Ja, klar.
Also ich leide da ja auch drunter. Also Sachsen-Anhalt ist ja ohnehin mal wieder Schlusslicht in fast allen Statistiken. Und wenn dann hier eine AfD-Alleinregierung kommt, dann kannst du dieses Land eigentlich, kannst du großes Tuch drüber machen, Henkel dran schmeißen und Polen zuschlagen. Also
Ja.
Sachsen-Anhalt ist dann im Arsch. Wenn die AfD hier gewinnt, ist dieses Bundesland im Arsch komplett weg. Der einzige Vorteil, den wir dann hätten, wäre sozusagen, wir sind mal wieder Blaupause für alle anderen Bundesländer, das bitte nicht zu machen.
Ja, und insofern, man müsste eigentlich auf der Landkarte in Deutschland irgendein klitzekleines Bundesland schaffen, wo es nicht schlimm ist, wenn was kaputt geht. Obwohl,
Wo
haben
man
wir
sowas mal probieren kann.
das Saarland könnte man ja immer für sowas nehmen. Also immer irgendwelche Koalitionen ausprobieren.
Wie heißt diese Stadt, wo die Quoten gemessen werden wurden?
Hasloch.
Hasloch,
Das
genau
passt
so.
ja für die AfD eigentlich
Ja,
auch wieder.
würde passen. Stimmt. Man könnte Ulrich Siegmund auch als altes Hasloch bezeichnen.
Ja.
Okay.
Okay, also
Gut.
dann machen wir das als Vorschlag.
Genau. So, hast du noch einen humorigen Fakt, lieber Tillmann?
Alec Baldwin,
Hat das
kennst du?
Auto seiner Frau zu Schrott
Genau,
gefahren,
also
ja.
wo man denkt, wenn jemand jetzt in der nächsten Zeit nicht auffallen sollte mit irgendwelchen Hi-Yo-Pi-Aktionen, dann
Ist es
Alec
Alec
Baldwin.
Baldwin,
Also
ja.
wirklich, so einfach das Auto an den Baum gesetzt und dann also mit Ausrede, oh, da kam ein großer Müllwagen und so weiter. Ja, es ist halt Straßenverkehr. Immerhin, ja, also es
Ja,
ist
die Amis
sozusagen
können halt nicht Auto fahren.
lustiger als sein letzter Fail.
Das ist richtig. Also,
Ja.
wobei, da muss man wirklich fairerweise sagen, da konnte er wirklich gar nichts für. Also zumindest nur mittelbar. Er war Produzent des Films, also hat er die Finanzierung auch so beschissen gemacht, dass die Waffenmeisterin keine echte Waffenmeisterin war. Also schon eine echte, aber keine gute und so. Also er konnte mittelbar was dafür. Ist aber freigesprochen worden. Trotzdem, du hast völlig recht, anstelle von Alec Baldwin würde ich jetzt mal den Ball ganz flach halten. Ja. Nein, erkennst du das, wenn du in der Existenz von Paralleluniversen dich wähnst?
Nee, ich weiß leider gerade nicht, wo du.
Ich lese ja jeden Morgen Zeitung und lande ja irgendwann auf der letzten Seite. Und wenn ich so richtig Bock habe, mich aufzuregen, ist das ja das,
Die
wo.
Promi-Seite oder was, ja?
Nee, die Leserbriefe.
Ach so.
Wo ich quasi schmelze in Hass.
Ja.
Heute.
Ja, und das wird ja wahrscheinlich, da steht ja drin, wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Das heißt, das Schlimmste wird da gar nicht drinstehen, was die geschrieben haben.
Heute schlage ich das auf oder schlage die Zeitung quasi zu. Weil es ja die letzte Seite.
Ja.
Und da, ich lese nicht richtig. Es waren nur vernünftige Leserbriefe.
Was?
Nur
da haben sie aber einen Fehler gemacht in der Redaktion.
Das geht da nicht. Ist irgendwas passiert. Zum Beispiel schon allein, also in der Mitte, so die Überschrift so in der Mitte, so nur Putin kann diesen Krieg beenden. Und dann lese ich mir diesen Leserbrief durch von Helmut Thomas aus Magdeburg und er schreibt, fast täglich werden europäische Staaten provoziert, ob mit Drohnen oder Überflügen oder Flugzeugen, auf sein Wort, er will nichts von den Europäern, es ist alles nur Spaß, kann man nichts geben. Timmermann, das grenzt an gesunden Menschenverstand, was da geschrieben wurde. Gisela Graf, übrigens auch Teilnehmerin unserer offenen Bühne öfter mal, Lehrerin aus, ehemalige emeritierte Lehrerin aus Magdeburg, schreibt, Gleichsetzung ist falsch, Warnung vor Judenhass. Sie schreibt, wenn man Israel kritisiert, ist man kein Antisemit. Das ist, was ist hier los? Ja, so, dann geht es so ein paar Themen, so Kritik an Millionenmieten, dass Ministerien in Sachsen-Anhalt einfach sich irgendwo einmieten und diese Büros dann nicht benutzen, wo ich so dachte, naja, das ist zumindest... Ja, das kann man schon kritisieren.
Weil sie alle schon das Grundeinkommen beziehen oder
ja,
was
und dann weiß ich.
Keine Zeit zum
so,
Arbeiten
und haben. Das ist nur das, was sozusagen so, und dann gibt es oben manchmal noch so Leser, oben rechts, so neben diesem einen Foto, was da immer gemacht wird, so, warum so viele Krankenkassen? Was ist hier los? Was ist mit den Menschen los? Wo sind denn die Idioten hin? Also die, wo sind die 40%, die AfD wählen und dann Leserbriefe in die Volksstimme kacken?
Ja, oder vielleicht könnte Jette Nizart bei der Redaktion anfangen und immer den einen Quoten-Scheiß-Leserbrief schreiben.
Ja, gut, jetzt war hier noch was über Merkel, dass sie als russische Agentin bezeichnet. Das, ja, okay, ja, geschenkt. Aber auch das ist ja...
Ja, es ist ja zumindest eine Reaktion auf, wie sie sich verhält. Also, ich habe alles richtig gemacht und so. Also das ist schon eine Frechheit, wie sie, wie arrogant sie auf diese Zeit zurückblickt, ohne sich fragen zu lassen, was lief denn wirklich schief. Zum Beispiel der Vertragsabschluss zur zweiten Nord Stream Pipeline.
Ja, du, da ist ja auch viel Altersdemenz schon dabei. Also insofern sollte man da auch nicht allzu viel drauf geben. Aber ist gar nicht ein einziger Leserbrief, wo ich mich auch nur ansatzweise drüber aufregen konnte. Ich meine, mein Morgen war gelaufen.
Ja.
Ich habe mich nett mit meiner Frau am Frühstückstisch unterhalten. Ich habe mich auch hinterher angeguckt, was ist mit dir los?
Ja, also musst du einrahmen. Und,
diese Leserbriefseite macht mir tatsächlich ein wenig Hoffnung, dass es doch noch vernünftige Menschen in diesem Bundesland gibt. Ich meine, 60% der Menschen und Menschen hier in Sachsen-Anhalt würden offensichtlich nicht die AfD wählen. Und jetzt klammere ich mal die 6%, die BSW wählen, auch noch aus. Und es gibt ja dann auch noch ein paar 3-4% Versprengte, die dann wirklich, wirklich rechtsradikal, also wirklich Nazi-Parteien, also richtig, also die auch selber dazu stehen, dass sie Nazi, also die nicht verklausulieren, dass sie Nazi-Parteien sind. Mhm. So, aber das ist ja wirklich, also hier, Regeln bei Trinkgeld im Job, das ist auch so ein Thema, was jetzt nicht wirklich, aber es geht darum, dass Gastronomen jetzt Zettel auf die Tische stellen und sagen, 10% sind angemessen oder so. Der regt sich tierisch über Trinkgeld auf. Kann man auch, also ich persönlich bin auch kein großer Freund vom Trinkgeld, weil einen das immer so unter Druck setzt.
Naja, weil es ist steuerfrei und es ist auch, es gibt nur wenige Berufe, die da das überhaupt jemals Trinkgeld kriegen und so weiter. Man kann schon die Gerechtigkeitsfrage auch stellen. Also warum muss Trinkgeld steuerfrei sein? Weil es natürlich schwer einzugrenzen ist. Das ist ja der Grund. Wenn der Staat jetzt genau auf den Cent wüsste, wie viel du gestern Abend in der Bar gekriegt hast, dann könnte man diese Summe auch beziffern. Aber insofern finde ich auch, also dann zu sagen, ja bitte, oder sozusagen, ihr werdet schon mal scheiße bedient, wenn ihr, oder sozusagen hinterher wird er noch, man weiß es ja nicht vorher als Kellner, aber wenn jemand kein Trinkgeld gibt, dann ist er, wird er noch ein Arschloch genannt, oder was?
Genau.
Also das sind natürlich auch, es ist eine gute Aussicht. Und wie gesagt, Thema Israel, da haben wir jetzt eine gute Woche gehabt. Das ist ja auch mal nicht schlecht, wenn man auch Wochen hat, wo es schön ist.
Genau. So, ich wieso? Liebe Hörenden, ich glaube, das war's für diese Woche. Wir sind ja schon wieder bei einer Stunde. Es passierte irgendwas Lustiges. Das ist jetzt, muss ich jetzt ganz kurz erwähnen. Ich habe mich mit meinem Bruder zum Schreiben verabredet, auch über die gleiche Videokonferenz, die wir hier tun. Und mein Bruder ist hier einfach in die Videokonferenz reingerutscht, hat gesehen, oh, die reden noch und ist wieder raus. Weißt du, das ist so, wie wenn die Eltern ins Schlafzimmer, ins Kinderzimmer kommen und man spielt gerade Flöte, wenn du verstehst, was ich meine.
Ich verstehe sehr gut und ich dulde es sozusagen ganz zum Abschluss netterweise trotzdem.
Genau. Wenn ihr uns erzählen wollt, was ihr als Kinder für Instrumente gelernt habt, dann schreibt doch bitte an luke@hengstmanns oder kommentiert hier unter die Folge auf luke.hengstmanns.de. Schreibt einen netten Leserbrief an die Volksstimme. Ansonsten macht Vorschläge, wer die nächste grüne Jugendvorsitzende, weil die werden sich auch nicht lange halten, werden wird. Und wir hören uns nächste Woche wieder, Tillmann.
Ja, bis dann, Sebastian. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.